Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Und wir sprechen heute über ein Thema, über das immer wieder zu lesen ist und mit der Pandemie wohl noch problematischer geworden ist. Es geht um die psychische Erkrankung von Kindern. Vielen geht es mental nicht gut. Sie leiden etwa unter Depressionen, Essstörungen, Ängsten, die sie so belasten, dass sie sich etwa zurückziehen oder auch Aggressionen zeigen. So oder so aber in einer wichtigen Entwicklungsphase ja Hilfe benötigen und auch möglichst rasch bekommen sollten. Auch damit sie auf ihrem Lebensweg eben gut weiterkommen. Fehlende Therapieplätze, immer mehr Kinder sind psychisch krank, so haben wir die Sendung überschrieben. Und wie sich eine psychische Erkrankung zeigt, wann man reagieren sollte, welche Hilfen möglich sind und auch was das für die Kinder, aber auch ihre Familien bedeutet, wie man vorbeugen kann, die Kinder stärken kann, all das wollen wir heute hier thematisieren und erörtern, gemeinsam mit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Bettina Meisel, die bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und mit dem Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter an der Universitätsmedizin Rostock, Professor Dr. Michael Kölch, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Schön, dass auch Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Und Sie können sich beteiligen, wenn Sie die Nummer wählen 00800 4464 4464. Dann können wir Sie in die Sendung stellen. Ich sage die Nummer noch einmal, sie ist kostenfrei, bundesweit, ja auch europaweit. 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Bettina Meisel, Diplompsychologin, Kinderpsychotherapeutin mit einer Praxis in Meerbusch. Wie lange ist die Warteliste bei Ihnen?
Wir haben jetzt Patienten, Patientinnen-Anfragen, ich sag mal von Anfang des Jahres noch auf unserer Warteliste stehen. Ich bin in einer Praxis mit 3 Kollegen insgesamt, die allerdings in Teilzeit arbeiten. Also wir sind eine Berufsausübungsgemeinschaft und ich hatte eigentlich gehofft, nachdem wir dann noch 2 Kolleginnen dazugenommen haben, dass sich die Zahlen reduzieren werden. Aber tatsächlich ist es so, dass sich halt rumgesprochen hat, dass wir neue Kolleginnen aufgenommen haben und seitdem die Anfragen auch wieder sehr hoch sind und wir diese Anfragen gar nicht alle bewältigen können, weil die ja die Kinder und Jugendlichen nicht nur für 2 Termine kommen, sondern wenn es um eine Therapie geht, dann tatsächlich auch in der Regel meistens eine Kurzzeittherapie oder eben eine Langzeittherapie, die bis zu 2 bis 3 Jahren dauern kann, wahrnehmen und damit auch natürlich nur ein begrenztes Kontingent vorzuhalten ist.
Und eben auch das, was nachkommen kann, ist sehr begrenzt, also die Lücken, die sich da wieder öffnen. 10 Monate sind das. Wir gehen auf den Oktober zu. Also ist doch eine lange Wartezeit. Mhm. Und ist es auch Ihr Eindruck, dass es mehr Bedarf gibt?
Den Eindruck habe ich schon. Ich denke, die meisten, die auf unserer Warteliste stehen, versuchen auch noch woanders einen Platz zu finden. Das ist immer wieder so, dass wenn ich sage am Telefon, ja, ich kann Ihnen ein Erstgespräch anbieten zur Abklärung. Es gibt ja die sogenannte Sprechstunde seit 2017, wo man erstmal so abklärende Gespräche führen kann, bis zu 6 im Rahmen der kinder-jugendlichen Psychotherapie. Aber wo auch eine Diagnostik, so eine Ersteinschätzung und eine Beratung stattfinden soll, was weiter passiert. Aber viele haben das irgendwo anders schon gemacht, also hatten ein Erstgespräch und dann fängt das, eigentlich das Roulette an, dass man irgendwie sagt, ja, okay, wenden Sie sich doch an eine Praxis, wir haben leider keinen Platz und dann rufen die halt überall an. Es gibt auch die sogenannte Terminservicestelle, also der ärztliche Dienst 116, 117, die sollen eigentlich auch Plätze vermitteln, aber wenn keine da sind, kann man sie auch nicht vermitteln.
Ja, wie geht es Ihnen damit, dass Sie den Kindern dann nicht direkt etwas anbieten können?
Mir geht es nicht gut damit, aber das muss man aushalten. In der Regel sprechen wir ja auch mit den Eltern am Telefon, das finde ich leichter. Also wenn zum Beispiel eine Jugendliche persönlich anruft, also dann versuche ich auch alles möglich zu machen, ja, weil das ist so ein großer Schritt, tatsächlich anzurufen. Den Eltern, finde ich, kann man das noch eher zumuten, ja, die sind erwachsen. Ich finde es auch schwierig, tatsächlich Kinder zu einem Erstgespräch mit einzuladen, obwohl es auch sehr interessant ist und sehr diagnostisch auch wichtig ist, zu sehen, wie ist das Kind in der Familie, also die ganze Familie auch einzuladen. Aber wenn es gerade so kleinere Kinder sind oder noch unklar ist, was da eigentlich Thema ist, dann lade ich häufig erstmal die Eltern ein, weil wenn die Kinder sich öffnen mir gegenüber, also und das Gefühl haben, ach, das ist eine nette Person, der kann ich was anvertrauen, die nimmt mich ernst, die guckt auch auf mich in dem Gespräch, dann ist es unheimlich schwer danach wirklich zu sagen, ja, du musst jetzt woanders hingehen. Also es sei denn, es ist ganz klar, das ist hier nur ein Diagnostikplatz, ja, also so, da gucken wir mal und die schickt uns dann weiter, aber das ist ja, die kommen ja meistens mit der Hoffnung, dass sie dann eben einen Therapieplatz auch bekommen.
Ja. Und wir reden auch noch darüber, wie wichtig es auch ist, dass dann irgendwann die Hilfe auch kommt. Michael Kölsch, die ambulante Therapie einerseits, die behandeln die Kinder ja auch stationär. Wie schwer oder vielleicht auch einfach ist es, einen Platz zu bekommen?
Na, man muss vielleicht mal als erstes sagen, dass wir in Deutschland ein extrem differenziertes und auch im europäischen Vergleich gut ausgebautes System haben. Und die Zahlen der Therapeuten, auch die Zahlen Therapeutinnen, die Zahlen niedergelassener, auch Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Fachärztinnen sind in den letzten Jahrzehnten gestiegen, zum Teil verdoppelt. Und von daher ist es einerseits auch wieder dramatisch, dass man trotzdem sagen muss, Eltern, Kinder, Jugendliche machen die Erfahrung, dass sie sehr lange warten müssen. Die 10 Monate, die gerade angesprochen sind, sind auch nicht überall. Es gibt ja auch andere Untersuchungen. Und man muss an der anderen Stelle auch nochmal sagen, dass Notfälle in Deutschland, zum Beispiel auch über die psychiatrischen Institutsambulanzen, über die Kliniken, aber eigentlich auch durch die niedergelassenen Kollegen, immer versorgt werden. Das ist so der erste Punkt. Ansonsten ist es sehr regional unterschiedlich, wie die Bettenkapazitäten, die tagesklinischen Kapazitäten, zum Beispiel jetzt, wenn man den anderen Sektor, den Nicht-Ambulanten sich anschaut, wie die verteilt sind und wie lange dann Wartelisten für einzelne Menschen, für einzelne Kinder und Jugendliche sind. Auch da gibt es Wartelisten. Wie gesagt, Notfälle werden immer aufgenommen. Man muss umgekehrt aber auch anschauen, ist es immer sinnvoll, zum Beispiel Kinder aus ihrem Umfeld herauszunehmen? Und generell ist eigentlich der Trend dazu, dass wir, das was man so vornehm Ambulantisierung nennt, dass wir eigentlich versuchen, Kinder möglichst in ihrem Lebensumfeld zu behandeln und auch neue Behandlungsformen wie aufsuchende Behandlung und so etwas einführen, weil sich das eigentlich langfristig für die meisten psychischen Störungen als effektiver gezeigt hat und übrigens auch in anderen Ländern so praktiziert wird.
Sie sind auch stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kongresspräsident auch, haben gerade einen Kongress auch geleitet, in dem es um Krise mit einem Fragezeichen dahinter und Wandel ging. Wenn wir sagen, immer mehr Kinder sind psychisch krank, ist das auch Ihre Beobachtung? Also gibt es da Zahlen, die das belegen?
Na, die Beobachtung ist ja immer etwas sehr Subjektives. Wir sind ja Wissenschaftler und gucken auch auf die Zahlen. Und da sehen wir tatsächlich einen etwas besorgniserregenden, aber nachvollziehbaren Trend. Vor der Covid-Pandemie war es so, dass wir, wenn wir über die Gesundheitsberichterstattung uns das angeschaut haben, so um die knapp 18% aller Kinder, die eine psychische Auffälligkeit hatten. Vorsicht, das heißt nicht, die hatten eine Diagnose und waren sofort therapiepflichtig oder behandlungspflichtig. Da ging die Zahl immer so um die 6% aller Kinder im Aufwachsen. Seit der Pandemie, und das ist ja auch durch die Medien gegangen, oder gerade auch während der Pandemie, ist natürlich die Belastungsrate extrem angestiegen. Und das ist nicht wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt, sondern ist höher. Und es gibt auch Untersuchungen, dass, deswegen hatte unser Kongress auch dieses Fragezeichen-Krise und umgekehrt dieses Ausrufungszeichen, wir können gestalten, wandeln. Wir haben jetzt auch weitere Krisen. Es gibt Untersuchungen, die gefragt haben, Covid spielt jetzt keine Rolle mehr. Jetzt ist es Ukraine-Krieg, Finanzprobleme, Klima hat wieder einen anderen Stellenwert bekommen. Und wir haben natürlich trotzdem die Nachfolgen der Pandemie. Sie hatten es ja angesprochen, Kinder entwickeln sich und die Entwicklung ist total unterschiedlich, wenn ich mir ein Vorschulkind anschaue, ein Schulkind, einen Jugendlichen, einen jungen Erwachsenen, sind unterschiedliche Aufgaben und in dieser Zeit, der Covid-Zeit, hat das Kinder, Jugendliche eben sehr unterschiedlich betroffen und deswegen sieht man jetzt auch zum Teil diese Nachwirkungen natürlich noch und das ist für uns jetzt nicht so erstaunlich und das erklärt auch ein bisschen diese deutlich oder etwas höhere höhere Inanspruchnahme, das muss man sagen, was Frau Meisel gesagt hat, was Klinik und Kolleginnen und Kollegen berichten, Von daher ist es nachvollziehbar.
Jetzt sind wir schon mitten in den Ursachen, Bettina Meisel. Ist das auch Ihre Beobachtung, dass die Pandemie sicherlich eine große Rolle spielt, aber eben auch die genannten weiteren Krisen?
Ja, also da würde ich Herrn Kölch vollkommen recht geben. Also diese Einbrüche in diesen Entwicklungen, in den kritischen Entwicklungsphasen, die haben sich schon gezeigt. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn zum Beispiel ein Kind während der Corona-Pandemie eingeschult worden ist und zum Beispiel überwiegend Online-Unterricht hatte beispielsweise, also was das für den Aufbau auch der sozialen Kontakte in der Schule, was ja auch ein wichtiger Teil ist, bedeutet. Oder also insgesamt kann man sagen, die Pandemie alleine ist nicht pathologisierend, aber wenn eben gute Kontakte sowieso wenn es ein Netz gibt, zum Beispiel an Verbindungen, dann können die Kinder das vielleicht besser wegstecken und auch besser wieder anknüpfen. Aber wenn eben neue Entwicklungsphasen gemacht werden und da fehlt einfach die Erfahrung, dann ist es schon so, dass zum Beispiel Sozialphobien oder so, dass die nicht mehr in die Schule gehen wollen, ne? Schulabstinenz. Und das ist ein Beispiel. Und das hat schon deutliche Auswirkungen gehabt, finde ich schon. Also ich finde, man merkt das, obwohl die Kinder und Jugendlichen das jetzt gar nicht mehr so thematisieren. Das finde ich interessant. Man muss da manchmal tatsächlich nachfragen. Also die bringen das gar nicht so in den Zusammenhang. Ja, das ist Corona und natürlich, die Welt ist sehr unsicher geworden. Also der Ukraine-Krieg, das ist nah dran. Die kennen auch Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Die kennen auch Kinder, die aus Syrien geflüchtet sind. Ja, man kriegt die erfahren auch zum Beispiel über den Krieg jetzt in Gaza im Nahen Osten, also Israel, Libanon. Und das ist das macht so eine Insgesamtatmosphäre, also auch mit dem Klimawandel, ne? Das ist beängstigend. Wir hatten so vorher das Gefühl, naja, die Welt ist einigermaßen stabil, aber das gerät zu uns wanken. Und gerade in der Corona-Zeit haben Kinder und Jugendliche auch die Erfahrung gemacht, dass die Erwachsenen selber total orientierungslos waren. Ja, sie konnten keine Orientierung geben, weil sie selber orientierungslos waren, inklusive der Politiker, die dann immer wieder neue Bestimmungen gemacht haben, die auch dann zum Teil nicht so konsequent waren.
Michael Kölch, das eine ist so das, was Kinder mitbekommen, was ihnen Unsicherheiten auch gibt. Aber das soziale Umfeld spielt ja sicherlich auch eine Rolle, dass es zu psychischen Erkrankungen kommt. Muss man vielleicht auch nochmal gleich unterscheiden, über was wir da eigentlich alles reden. Aber welche Dinge sind es dann noch, die Kinder belasten?
Nun, wir haben relativ gute Forschung zu Ursachen und Auslösern auch von psychischen Störungen. Das ist natürlich immer auch, gibt auch neurobiologisch genetische Komponenten. Das ist bei manchen psychischen Störungen mehr und bei manchen weniger. Aber es geht so über den Lebenszyklus mit den ganz schweren Erfahrungen, Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuelle Gewalt. Das hat mit die stärksten Auswirkungen über das gesamte Leben hinweg. Dann wissen wir, dass fehlende soziale Bindungen oder belastende soziale Beziehungen, also das Thema Mobbing zum Beispiel in der Schule, dass chronischer Stress, Leistungsdruck, also übergroßer Leistungsdruck, dass das die typischen Auslöser sind, dann vor allem für die emotionalen Störungen, die Frau Meisel auch gerade schon angesprochen hatte, also für Ängste, für depressive Störungen, auch für Essstörungen. Von daher spielt das Umfeld gerade bei psychischen Störungen eine extrem starke Rolle. Und das ist ja auch dann, werden wir vielleicht im Gespräch auch noch drauf kommen, Therapie ist ja immer in Anführungszeichen, das bitte nicht falsch verstehen, Reparatur, aber es geht ja auch um Prävention. Von daher ist gerade an der Umwelt, an den Lebenswelten der Kinder anzusetzen, eben auch ein wichtiger Punkt, um das zu vermeiden, dass die Zahl derer, die psychische Störungen haben, noch weiter steigt.
Und Sie haben es schon angedeutet, es gibt dann unterschiedliche Auswirkungen auch. Über welche Erkrankungen sprechen wir da?
Na, wir teilen es immer so ein, etwas holzschnittartig in externalisierende und internalisierende Störungen. Was ist damit gemeint? So externalisierende Störungen sind Störungsbilder, die man auch sehr gut beobachten kann. Sowas wie Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, ADHS, also zappeln, unkonzentriert sein und ähnliches. Oder Störung des Sozialverhaltens oder oppositionelles Trotzverhalten. Also Kinder, die überhaupt nicht folgen, die früh schon Schule schwänzen, die früh auch Substanzen missbrauchen oder andere hauen. Schlagen, Gewalt ausüben, aggressiv, impulsiv sind und mehr so internalisierende Störungen, da gehören eben die emotionalen Störungen, Depressionen, Ängste so dazu. Und das ist so ein bisschen auch über den Lebensverlauf, sage ich mal, gibt es so typische Auftretensgipfel. Im Kindesalter sind Jungs eher benachteiligt, also zeigen eher ADHS, zeigen diese Störung des Sozialverhaltens, oppositionelles Verhalten. Und dann kommt zum Schulalter die Ängste. Und in der Pubertät oder im Jugendalter wechselt es dann sind die Mädchen das benachteiligte Geschlecht, was psychische Störungen angeht, Essstörungen, depressive Störungen, Angststörungen und auch der Substanzabusus, der betrifft beide Geschlechter gleich, die dann ab so dem Alter von 12, 14 quasi beginnen. Also es ist ein breites Spektrum und auch eine Besonderheit im Kindes- und Jugendalter ist, dass wir häufig von, das nennen wir komorbide, also gleichzeitig auftretende Störungen. Es ist sehr häufig, zum Beispiel ein Kind hatte ADHS, das wird nicht gut behandelt oder hat deswegen Ausgrenzungserfahrungen. Dann sehen wir sehr häufig, dass auch im Jugendalter nochmal zum Beispiel eine emotionale, eine depressive Störung mit hinzutreten kann. Doppeldiagnosen könnte man das auch nennen.
Und Bettina Meisel sitzt bei mir ja hier mit im Studio, Diplompsychologin. Sie haben jetzt mehrfach genickt. Also das sind auch die Erkrankungen, mit denen die Kinder zu Ihnen kommen.
Ja, also ich kann das unterstreichen. Ich habe gerade eben so gedacht, es geht ja auch um Auffälligkeiten. Also was fällt den Eltern oder den Bezugspersonen auf? Und da fällt halt bei den Jungs, die fallen halt eher auf, dass sie unruhig sind und zappeln zum Beispiel. Sie sagten, dass der Peak bei den Mädchen im Jugendalter höher liegt mit Depressionen, also eher diesen internalisierten Störungen. Das ist auch eine Beobachtung, die ich mache. Wenn man genauer hinguckt in den Lebensverlauf, kann man aber manchmal durchaus sehen, dass eben die Umwelt auch nicht so aufmerksam war vielleicht. Ne? Wenn ein Mädchen sehr ruhig ist und angepasst und lieb in der Schule, dass das eben nicht so doll auffällt und da jemand nicht auf die Idee kommt, sich psychotherapeutischen oder überhaupt psychologischen Rat zu suchen. Es muss ja nicht sofort eine Psychotherapie sein, ne? Aber dass wir einfach auch in unserer Gesellschaft sehr nach dem Funktionieren gucken. Sie hatten eben auch das Wort Reparaturwerkstatt genannt. Und natürlich, finde ich, geht es auch wirklich darum, so zu schauen, was wird mit den Symptomen ausgedrückt, ja? Also welche Not, welcher Konflikt zeigt sich da? Und der ist eben, das ist eben nicht ein Ding des Kindes alleine, sondern tatsächlich eben auch das Kind in seiner Umwelt eben auch. Oder eben auch mit seinen speziellen biologischen Belastungen. Das gibt's natürlich auch.
Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie erkennt man eigentlich, dass ein Kind Probleme hat, dass es ihm nicht gut geht, dass es vielleicht psychisch auch schon erkrankt ist, Hilfe braucht? Ihre Beobachtung ist, dass das durchaus unterschiedlich ist an Symptomen zwischen Mädchen und Jungs? Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, wie gesagt, also meistens ist es ja so, dass es irgendwie auffällt, man kriegt Schwierigkeiten, ja, oder man kommt an jemanden gar nicht mehr dran. Das wäre jetzt eher tatsächlich so eine, also wenn man merkt, dass jemand ein Kind sehr zurückgezogen ist, traurig ist, nicht mehr viel lacht, ja, irgendwie nur noch schwarze, dunkle Bilder malt. Beispielsweise ist jetzt, ne, das, man darf die nie eins zu eins nehmen, sondern muss sich das ganz gesamte Bild anschauen und dass sich zum Beispiel Eltern oder Bezugspersonen wundern, was ist eigentlich los? Die war doch vorher ganz anders. Ne? Das wäre sowas. Und das geht über eine gewisse Zeit hinweg. Also man würde ja auch versuchen, mit dem Kind zu sprechen. Ist irgendwas? Also erstmal ist es so ein Zeichen wie, guckt mal hin. Aber wenn man da nicht weiterkommt und dann wäre es halt günstig, sich eine Unterstützung zu suchen. Und genauso bei, wenn ein Kind ja so ein oppositionelles Trotzverhalten hat zum Beispiel und gar nichts macht, das ist natürlich, das stört den Unterricht. Ja, da werden dann die Lehrer, die sagen, das geht so nicht in der Schule, dann sind die Eltern natürlich mobilisiert, aber meistens gibt es da im Vorfeld schon einige Themen, wo man auch hätte hingucken können, aber an der Stelle wird es eben deutlich. Insofern ist so eine Störung, ja, oder ein auffälliges Verhalten auch immer ja in gewisser Hinsicht so ein Aufmerksamkeitszeichen, guck doch mal hin. Mhm. Und manchmal ist es auch unbegründet. Also zum Beispiel, ich habe manchmal Leute gehabt, die dann zum Beispiel so bei einem Sechsjährigen gesagt haben, boah, der spricht so total viel über Tod und will da ganz viel wissen. Das kann gut sein, weil Kinder zum Beispiel dann, gerade im Grundschulalter, die haben dann plötzlich ein anderes Gefühl für die Realität. Das magische Denken hört auf. Man ist nicht sozusagen tot und wieder lebendig, sondern die verstehen irgendwie das Konzept, da ist jemand wirklich weg oder kommt nicht wieder. Und das ist sehr beunruhigend, aber die wollen dann halt was dazu wissen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass die jetzt suizidal sind oder total belastet. Ja, da muss man eben sehr gucken, gibt's was in der Familie, also gibt's dann oder im Umfeld, was die sehr belastet? Vielleicht haben die auch gehört von einem anderen Schulkind, ne, was erzählt hat, meine Mutter ist gestorben im Krieg, ne, zum Beispiel. Oder ist es so eine gewisse Neugier? Oder gibt's vielleicht auch für die Eltern ein schwieriges Thema, was sozusagen dann in so eine Besorgnis mit reinfließt, aber was vielleicht auch dadurch aufgelöst werden kann, dass man mit den Eltern nochmal guckt, wie ist ihr Verhältnis zum Beispiel zum Tod, was haben sie erlebt, was können sie ihrem Kind sagen. Ne? Das wäre jetzt sowas ganz Niederschwelliges, wo man aber am Anfang klären kann, ist das wirklich eine Therapienotwendigkeit gegeben oder geht es tatsächlich um so eine Aufklärung und anderen Umgang?
Da hört man schon raus, es ist gar nicht so einfach auch zu erkennen, wo ist ein Hilfebedarf und nicht. Da knüpfen wir nach den Nachrichten gleich nochmal an, denn ich denke, wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema auch für Eltern. Sie können sich weiter beteiligen, wenn Sie mögen. Die 00800 wählen 4464 4464. Die kostenfreie Telefonnummer noch einmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir sprechen darüber, dass immer mehr Kinder psychisch krank sind und würden natürlich auch gerne von Ihnen hören, wie ist da Ihr Erleben? Möglicherweise haben Sie da schon Erfahrungen auch selber gemacht, als Eltern, Großeltern oder auch als Jugendlicher, der rausgekommen ist aus einer schweren psychischen Erkrankung. Gerne melden bei uns 00800 4464 4464 und wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Bis gleich. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Wir sprechen über die fehlenden Therapieplätze. Immer mehr Kinder sind psychisch krank. Wo bekommen sie Hilfe? Und wir haben vor den Nachrichten darüber gesprochen, wie kann man auch erkennen, dass ein Kind überhaupt Hilfebedarf hat. Da hat uns Bettina Meißel schon ein paar Dinge zu sagen können, die Diplompsychologin mit niedergelassener Praxis. Ich möchte das auch nochmal weitergeben an Michael Kölch. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter der Universitätsmedizin Rostock. Würden Sie sagen, es ist tatsächlich schwierig, ja, das haben wir gerade gehört, aber es gibt doch vielleicht den ein oder anderen Hinweis, wo Eltern, wo Lehrer hellhörig werden sollten?
Ja, und ich möchte vielleicht dem Eindruck von vor der Pause ein bisschen widersprechen. Psychische Störungen haben einen gewissen Schweregrad und die Auswirkungen der psychischen Störung zeigt sich sowohl in der Familie, sowohl im Lebensumfeld Schule, sowohl in den Lebensumfeld soziale Beziehungen, also Freundschaften und Aktivität. Und es geht eigentlich, oder wenn man aufmerksam ist, sieht man das. Das Problem ist, dass wir häufig nicht aufmerksam genug sind. Und da gibt's natürlich nochmal die Schwierigkeit, ist es eine normale Pubertätsreaktion, ne? Also wo man auch mal etwas trauriger sein darf oder gereizter oder ähnlichem. Das ist dann schwierig. Aber quasi diese Diagnosekriterien, die müssen ja erfüllt sein bei einer psychischen Störung und die kommt auch nicht von heute auf morgen. Das Problem ist eher das schleichende Beginn, dass es am Anfang nicht so auffällt und das, was wir auch schon besprochen
haben. Da sind Sie sich dann einig mit Frau Meisel. Ja, genau. Ganz kräftig hier.
Genau. Und der zweite Punkt ist eben das, was Frau Meisel auch schon gesagt hatte. Zum Beispiel bei den emotionalen Störungen, ein stilles Kind fällt nicht so auf, wie ein Kind, das über Tische und Bänke geht. Und das ist auch tatsächlich, wissen wir auch aus der Forschung, also ab wann kommen Patienten in Behandlung. Und das ist zum Beispiel bei den Angststörungen, bei den depressiven Störungen, da ist ein viel längerer Vorlauf, weil sich's eben still entwickelt und die Aufmerksamkeit des Umfelds nicht so da ist. Und man kann Eltern nur raten, nicht verängstigen, sondern nur raten. Sie merken das, wenn ein Kind anders wird, wenn es in der Schule Probleme gibt, wenn die Schulleistungen abfallen. Das sind dann alles so Indikatoren. Nicht, dass gleich eine psychische Störung vorliegt oder eine Therapie als nächstes kommt, sondern hinzugucken, zu fragen, zu schauen, wo kommt es her.
Und eine Hörermail hat uns dazu auch erreicht. Rosemarie Z. hat uns geschrieben, sie sagt, in Kita und Schule sollten alle Kinder immer wieder darauf hingewiesen werden, dass niemand, auch die Eltern und Verwandten, nicht ihnen etwas antun darf, was weh tut oder sich nicht gut anfühlt. Und die Kinderärzte, die werden nicht gezwungen, Auffälligkeiten zu melden. Dann sind die Kleinsten völlig ohne Hilfe. Sie sagt, das ist eine Grausamkeit. Und dann der Punkt, wegen Überfüllung von Kitas und Klassen wird das auch immer wieder in den Hintergrund gedrängt. Also auch die Frage, wo gibt es überhaupt die Möglichkeiten, das zu sehen und zu erkennen, wenn ja, wir überfüllte Kitas haben, überfüllte Klassen haben, überforderte Lehrer. Welche Chancen haben die Kinder dann?
Na, wenn ich da vielleicht, also es ist gut, dass es keine Meldepflicht in dem Falle gibt. Und der Kinderschutz war jetzt großes Thema über das letzte Jahrzehnt, ist weiteres Thema. Und ich glaube, da gibt es gute Regelungen und da gibt es auch Schulungen und Sensibilisierungen, dass, wenn es Auffälligkeiten gibt, dass dann dementsprechend gehandelt wird, mit gegebenenfalls bis zum Schluss dann, dass man auch eine Kindeswohlgefährdung beim Jugendamt meldet. Der andere Punkt ist, und auch da kommen wir schon wieder in diesen Krisenmodus der überforderten Systeme letztendlich. Ich glaube, die Aufmerksamkeit ist da und es ist richtig, dass je voller und je mehr ausfällt, desto weniger Sensibilität und auch weniger Umsetzung gibt es. Letztendlich, sage ich mal, der Achtsamkeit hin auch zu mentaler Gesundheit, zu den Dingen, die wichtig sind für eine mentale Gesundheit, also Gewaltfreiheit, Achten auf Gefühle, Bewegung und alles das. Andererseits sind diese Themen durchaus auch präsent. Die Fachkräfte werden auch entsprechend geschult. Und das wird, also insofern hat die Hörerin vollkommen recht, das wird eines der Zukunftsthemen sein, dass wir in den Lebenswelten, also in den Systemen, auch diese Thematik verankert, hat ja die Leopoldina gestern auch gefordert, Emotionsregulation als eine wichtige letztendlich Aufgabe für Kita, Schule und die Lebenswelten von Kindern, das als Ziel auch zu haben. Ich würde es aber nicht so negativ sehen, dass es eben gar nicht im Bewusstsein ist oder gar nicht geschieht. Es gibt sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, sehr viele engagierte Kita-Fachkräfte, die das durchaus wahrnehmen, die mit Eltern sprechen, die dann gegebenenfalls auch in Hilfen vermitteln. Die erste niedrigschwellige Hilfe ist ja zum Beispiel selber oder dann eben auch mal Erziehungsberatung.
Wir kommen noch zu mehreren Punkten, die Sie da auch angesprochen haben. Aber was ja auch schon anklang, dass es unterschiedliche Auswirkungen hat, je nach Erkrankung auch, wie sich Symptome zeigen bei Mädchen oder Jungen. Dazu hat uns auch eine Hörerin geschrieben. Sie möchte auf den wichtigen Punkt in Bezug auf ADHS bei Mädchen aufmerksam machen, der aus ihrer Sicht in vielen Diskussionen und Informationen noch zu wenig Beachtung findet, weil sich ADHS wohl anders äußert bei Mädchen als bei Jungen, oft zumindest, was dazu führt, dass es seltener diagnostiziert wird. Während Jungen häufig durch hyperaktives, zappeliges Verhalten auffallen, zeigt sich ADHS bei Mädchen oft subtiler, beispielsweise durch Träumerei, emotionale Überforderung. Und da an dieser Hörermail erkennt man auch wieder, es ist eben für den Laien auch nicht immer so klar, muss man jetzt handeln, muss man nicht handeln. Ist es so, dass das auch gerade wenn wir über ADHS sprechen, sehr unterschiedlich ist, Herr Kölsch?
Ja, also das wissen wir, dass, also es gibt auch Mädchen, die das quasi Vollbild des ADHS, die genauso hyperaktiv sind wie ein Junge, aber die generell ist es tatsächlich so, und das geht bis ins Erwachsenenalter, dass beim weiblichen Geschlecht eher diese starke Konzentrationsproblematik, Verträumtheit, wie es genannt worden ist, aber natürlich auch dann trotzdem, auch bei ADHS gibt es ja so eine gewisse Affektregulationsproblematik dann auch manchmal, die auch mit der Impulsivität verknüpft ist, dass das mehr im Vordergrund steht als das klassische über Tische und Bänke steigen, sage ich mal. Und dass das dann häufiger auch nicht so auffällt, wobei eben es in der Schule dann schon auffällt, weil die Mädchen dann eben auch schlechtere Noten nach Hause bringen oder eben durch das Nicht-Zuhören dann doch nicht mitbekommen haben, was die Lehrerin, der Lehrer gesagt hat und ähnliches. Also es fällt dann schon auf. Man muss es nur, und das ist ja aber fachärztlich oder Fachkinder- und Jugendlichenpsychotherapeutisch dann die Aufgabe, eben zuordnen zu dieser Diagnose.
Ich habe noch zwei Punkte, die mir eigentlich sehr, sehr wichtig sind, die wir hier noch ansprechen sollten. Hoffentlich nämlich einerseits die Belastung für die Kinder und die Familien, die eine psychische Erkrankung sicherlich auch mit sich bringt, und auch die Therapiemöglichkeiten. Wir haben aber jemanden in der Leitung, den ich noch mit in die Runde holen möchte. Das ist Dr. Arne Bürger. Er leitet die Instituts am Ambulanz, Traumaambulanz der Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Würzburg. Und er ist der Geschäftsführer des Deutschen Zentrums für Präventionsforschung, psychische Gesundheit und jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Es liegt im Titel, es geht uns auch um Prävention, an Ihrem Titel, an Ihrer Berufsbezeichnung. Es geht uns auch um Prävention in dieser Sendung. Das Zentrum für Präventionsforschung am Universitätsklinikum Würzburg, das hat nämlich zum Ziel, neue Präventionsprogramme zu entwickeln. Du und deine Emotionen ist eins dieser Programme, kurz DUDE, ich hoffe, das wird auch so ausgesprochen. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 13 Jahren. Warum dieses Alter? Sind die Kinder da besonders anfällig für psychische Erkrankungen?
Also sicherlich haben wir erstmal geschaut, welche Altersgruppe geeignet ist. Wir hätten natürlich auch woanders schon vor Früherkennung oder Prävention machen können. Wir haben uns aber vor allen Dingen das Alter ausgesucht, wo Selbstverletzung, Emotionsregulationsprobleme ein großes Thema werden, um dann den Verlauf von Depressionen, von Angsterkrankungen, die dann im Jugendalter auch nochmal von den Prävalenzen zunehmen, das zu verhindern. Und der Herr Kölch hat es schon gesagt, die Emotionsregulation spielt bei fast allen affektiven Erkrankungen, bei fast allen psychischen Erkrankungen einfach eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen haben wir uns das Thema oder uns dem Thema speziell in diesem Programm gewidmet.
Also das heißt, die Kinder und Jugendlichen sind nicht, es sind ja eigentlich noch Kinder bis 13 Jahren, die sind nicht in der Lage oder viele von ihnen noch nicht so gut in der Lage, ihre Gefühle zu regulieren. Ist es das, was sie angehen wollen, was sie schulen wollen damit?
Also wir wissen eigentlich mittlerweile recht gut, dass wir mit reiner Psychoedukation, also dem Erklären von Störungsbildern im Rahmen der Prävention nicht wirklich weiterkommen. Was tatsächlich hilft, ist die Resilienz zu stärken. Das bedeutet, die Kinder und Jugendlichen fit zu machen für die Anforderungen, die sie im Alltag, denen sie sich da auseinander, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und von daher ist das Ziel eben, zu stärken, dass sie mit ihren Gefühlen umgehen können. Und die einen können das eben besser. Die haben vielleicht auch gar kein Risiko, mal was zu entwickeln, die dann an dem Programm teilnehmen. Und dann gibt es aber die anderen Kinder und Jugendlichen, die davon sehr profitieren. Und im Rahmen, das findet ja in Schulen und in Klassen statt, können die sich natürlich auch gegenseitig unterstützen. Und damit wird das Thema im Prinzip auch in die Schulstunde reingeholt, weil es einfach wichtig ist, dass es ein gemeinsames Thema auch ist, weil die Kinder und Jugendlichen sind ja in der Arbeitswoche einfach mehr in der Schule als sogar mit ihren Eltern zusammen und haben da einfach sehr wichtige Kontakte und auch eben Emotionsregulation, die sie dann auch live durchführen müssen und da fit sein müssen.
Und da hört man klar durch, die Schule spielt also eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es um Prävention geht und eben beziehungsweise auch die Möglichkeit überhaupt Resilienz zu entwickeln, weil das ist der Grund, warum sie es in die Schule tragen, die Kinder so viel da auch sich aufhalten. Wie genau machen Sie das? Also was lernen die Kinder? Wie geht das vor sich praktisch vor Ort?
Also wir haben insgesamt 5 Doppelstunden. Das ist natürlich immer so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist auf jeden Fall was eben helfen kann. Uns geht vor allen Dingen darum, erstmal zu lernen, Gefühle wahrzunehmen. Also erstmal zu erkennen, was für ein Gefühl habe ich. Und da kann ich so ein bisschen Ihnen recht geben, was Sie zu Beginn gesagt haben. Das wissen manche Kinder und Jugendlichen gar nicht mehr so gut. Also was für ein Gefühl entsteht gerade bei mir? Was kann ich tun? Und das ist so ein bisschen so ein erster Schritt in diesem Programm. Und ein zweiter Schritt ist dann emotionale Anspannung. Also wenn es ganz schlimm wird, die erstmal zu reduzieren, damit eben solche Dinge wie Selbstverletzung, Alkoholkonsum oder so dann erst gar nicht passieren. Dann in einem, im dritten Schritt das Gefühl annehmen und dann zu gucken, was mache ich denn eigentlich damit? Und das Annehmen bedeutet nicht immer, dass wir sofort eine Lösung haben müssen, sondern man darf auch mal weinen und sich in den Arm nehmen lassen und das auch mal 5 oder 10 Minuten aushalten, dass man traurig ist, weil dieses Gefühl verändert sich wieder, das wird verschwinden. Nicht wegschieben sozusagen, sondern sich dem Gefühl widmen und schauen, braucht es eine Lösung oder reicht manchmal auch schon das Annehmen einer schwierigen Situation ja dann.
Und die erste Studie zu diesem Projekt, die ist beendet, habe ich gelesen. Es steht eine Veröffentlichung dieser Wirksamkeitsstudie an. Können Sie uns da schon etwas zu Erkenntnissen sagen?
Genau, also was wir geschafft haben, ist tatsächlich die Selbstverletzungsrate, die neue Selbstverletzungsrate zu senken und auch die Häufigkeit insgesamt im Vergleich zur Kontrollgruppe. Wir haben aber leider durch die Corona-Pandemie die Fallzahl nicht ganz erreicht und dadurch ist kein signifikanter Effekt im Moment sichtbar. Aber wir führen das nochmal durch, weil sowohl Schülerinnen als auch Schüler und Lehrkräfte und sogar die Direktoren uns angesprochen haben. Das als sehr hilfreich empfinden und dank der Unterstützung von der Bayerischen Staatsregierung und der Kaufmännischen Krankenkasse können wir das Programm jetzt nochmal durchführen an Schulen in ganz Deutschland.
Auch. Also der Zuspruch auch von Lehrerseite durchaus da, aber Sie haben es gesagt, es geht um ein Programm, das in der Regelstudienzeit, in der Regelunterrichtszeit stattfindet und wir wissen ja, dass die Lehrpläne nicht so viel Raum lassen. Welche Bedenken erleben Sie da? Wie wird Ihnen da auch von Schulen begegnet?
Also das war tatsächlich auch, weil wir haben ungünstigerweise kurz nach der Corona-Pandemie gestartet, wo es noch einige ja auch Einschränkungen gab. Und es waren nicht immer mal unbedingt nur die Lehrkräfte, sondern es waren manchmal auch Eltern, die gesagt haben, mein Kind soll in der Schule lernen und es soll nicht was für die Emotionsregulation tun. Wir haben dann immer versucht, ins Gespräch auch zu kommen und zu sagen, wenn ein Kind psychisch erkrankt, dann ist die Schule erstmal zweitrangig, sondern dann geht es in manchen Fällen ja sogar ums Überleben. Und natürlich haben manche Schulen auch von vornherein gesagt, wir könnten Probleme kriegen mit dem Lehrplan, mit den Eltern. Wir machen da vielleicht nicht mit. Und da ist Aufklärungsarbeit wichtig. Und das ist uns aber dann Gott sei Dank an vielen Schulen dann doch auch sehr gut gelungen, das in den Fokus zu rücken, dass ohne psychische Gesundheit eben auch ein glückliches und erfülltes Leben nicht möglich ist.
Arne Bürger, Sie bleiben noch ein bisschen in der Leitung. Wir haben einen Hörer, eine Hörerin aus Hamburg, die uns erreicht hat und die ich gerne auch in die Runde holen möchte. 00800 446 4464 hat sie gewählt, die kostenfreie Telefonnummer. Herzlich willkommen in der Runde.
Ja, guten Tag. Meine Sache ist, meine Tochter ist im letzten Schuljahr psychisch ein bisschen abgerutscht, weil sie sehr schlechte Noten hatte. Und auch die Klassenlehrerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, ob da nicht eventuell eine Depression im Spiel ist. Und dann hatte ich jetzt Anfang dieses Schuljahres eine psychische Beratung bei einer Psychologin mit meiner Tochter zusammen vereinbart. Und die hatte dann letztendlich auch eine Angst- oder Stressbewältigungstherapie empfohlen. Jetzt weiß ich nicht, wie kann ich meine Tochter davon überzeugen? Die hat da natürlich keine Lust drauf, wöchentlich oder längerfristig damit zu machen. Und das hatte ihr die Psychologin in dem Gespräch auch schon so, ja, vorhergesagt.
Wie alt ist Ihre Tochter?
13.
Also das heißt, Sie als Mutter, Sie können sie nicht überzeugen, sie möchte nicht mitmachen.
So ist es, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich das gerade mal auch an Bettina Meißel hier in der Runde, die ja durchaus zu tun hat mit Eltern, die auch Auffälligkeiten bemerken, die dann sich an sie wenden. Was ist der Rat? Wie kann man die Kinder da am besten mitnehmen?
Ja, gut, also häufig ist es so, dass bei den Kindern erstmal so gerade in der Pubertät oder in dem Alter Vorbehalte bestehen gegenüber einer Therapie. Jetzt waren sie ja gemeinsam mit ihrer Tochter da, die sich auch ein Bild gemacht hat von der Psychotherapeutin. Und vielleicht hat sich ihre Tochter nicht so richtig abgeholt gefühlt in dem Thema, worum es ihr eigentlich, also was sozusagen ihr Grundproblem ist, dass sie das Gefühl hat, sie kann da andocken, sie kann sich da einlassen, dass vielleicht Angst- und Stressbewältigungstherapie, das klingt jetzt etwas funktional, also vielleicht war es das oder manchmal ist es auch so, dass die Chemie nicht stimmt, aber ich glaube, es ist auch erstmal eine Angst, das ist bei den meisten Leuten so, sowohl bei den Eltern wie als auch bei den Kindern und Jugendlichen, ja, worauf lasse ich mich denn da ein, wo komme ich denn da eigentlich hin, was wird denn da angesprochen, ja, welche Themen, die ich auch irgendwie aus Gründen von, das ist mir peinlich oder das darf nicht an die Oberfläche kommen oder da passiert was Schlimmes. Also, oder eben so ganz diffus, nee, das geht nicht, sonst hätten sie es ja vielleicht schon angesprochen, mit reinkommt. Das könnte eben durchaus sein, dass da auch eine Angst davor besteht. Und naja, ich Ich würde sagen, okay, also ohne deine Mitarbeit geht's nicht, aber vielleicht wäre es ja gut, du schaust dir das mal an, also du probierst das aus oder lässt dich mal auf ein weiteres Einzelgespräch beispielsweise bei der Psychotherapeutin ein, weil manchmal eben Themen, wenn die Eltern dabei sind, gerade bei Jugendlichen auch nicht zur Sprache kommen, wenn die Eltern dabei sind.
Vielleicht noch ergänzend von meiner Seite aus.
Michael Kirch, natürlich gerne. Ich hätte Sie jetzt auch noch mal drauf angesprochen.
Einfach nur noch mal auch zu fragen, geht's Ihrer Tochter gut? Und Sie sind ja im Kontakt mit Ihrer Tochter. Und Ihre Tochter einfach zu fragen, wo es ihr nicht gut geht und ob sie das behindert. Und ob dieses, was sie behindert, also eben zum Beispiel, wenn es wirklich eine Angststörung ist, wir haben jetzt nicht über Diagnosen, brauchen wir jetzt hier in dem Fall auch nicht sprechen. Aber dann auch zu fragen, wo es dir damit nicht gut geht oder wo du nicht gut zurechtkommst, sage ich jetzt einmal, wo du dann selber Probleme hast. Und das so ein bisschen in die Abwägung hinein, sollte das weggehen, wäre das besser, wenn es weggeht und will man dann mal einen Versuch machen. Und auch das, wir haben das auch in der stationären Therapie, man muss es ja auch nicht auf ewig machen, sondern man kann tatsächlich mal einfach einen Versuch wagen und zu sagen, okay, 5 Stunden machen wir mal und wenn es da nicht passt, dann passt es halt nicht.
Und es klang hier auch schon mal durch. Die Frage ist natürlich auch, wenn ein Kind, ein Jugendlicher nicht unbedingt will und es ist keine schwere Erkrankung, kann man da nicht auch vielleicht mal sagen, okay, dann warten wir noch damit?
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wo ist der Punkt, wo ich dann wirklich sagen muss, jetzt reicht's, jetzt muss ich da was machen?
Herr Kölsch vielleicht.
Ja, also wie gesagt, wenn sich die Stimmung ihrer Tochter oder verschlechtert, sie wie gesagt keine Sozialkontakte mehr hat und das in der Schule, weitergeht, dann wäre schon so ein Punkt. Aber wenn ansonsten das in der Schule sich wieder bessert, muss ja auch gucken, ob es eine schulische Überforderung vielleicht ist oder wie es da ist. Aber wenn ihre Tochter eigentlich gut zurechtkommt, sage ich wieder, dann ist auch gut. Also dann muss man auch keine Therapie machen. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass so depressive Phasen, gerade auch in der Pubertät, die dauern im Schnitt so 6 Monate. Und dann gehen die zum Teil auch von selber wieder weg. Ne? Also oder es kommt ein Ereignis. Ich finde eine super gute Freundin, die mich unterstützt. Also das, was wir vorhin schon gesagt haben, was so resilienzfördernde Faktoren sind. Oder ich bekomme mal einen anderen Lehrer oder eine andere Lehrerin, die mich besser unterstützt. Dann kann das auch wieder weg sein, ganz ohne Therapie.
Okay, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, die 00800 446 4464 gewählt haben. Und ich möchte an dem Punkt vielleicht auch gerade noch mal bleiben, denn das ist ja auch ein wichtiger. Also wie wird eigentlich entschieden, ob ein Kind einen Therapieplatz braucht oder eben nicht? Bettina Meisel, wie gehen Sie da vor?
Naja, also am Anfang gibt es halt die sogenannten Sprechstunden. Das heißt, das sind erstmal orientierende Stunden und man macht eine Diagnostik. Das heißt, man schaut, was sind die Symptome, was könnte der Hintergrund sein, anamnestischer Hintergrund, also lebensgeschichtlicher Hintergrund, welche Belastungsfaktoren sind da, was sagen jetzt zum Beispiel, wenn es um eine ADHS-Diagnostik geht, wäre es auch sicher wichtig, vielleicht die Schule mit einzubeziehen. Also da auch eine Rückmeldung einzuholen. Und guckt man auch, wie sieht die Prognose aus? Also ist das Kind motiviert? Hat das Kind einen eigenen Leidensdruck? Da hat ja eben Herr Kölsch auch drauf hingewiesen. Also hat das einen eigenen Leidensdruck? Haben eher die Eltern das Gefühl, boah, unsere Tochter sollte aber im Einserbereich sein, die ist jetzt aber nur im Dreierbereich, sage ich mal, das wäre ja auch ein Konflikt, der dann vielleicht eher auf Elternebene liegt. Und gibt es so eine Bereitschaft, auch sich einzulassen auf das Setting? Also das ist ja eine ambulante Therapie ist ein regelmäßiger Termin in der Regel, also je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass man die Eltern dabei hat. Bei älteren Jugendlichen macht man das auch manchmal ohne Eltern, weil da die Ablösung im Vordergrund ist. Aber das ist so eine Frage, wenn ich den Eindruck habe, da ist von der Diagnose her, da ist Therapiebedarf. Und wenn aber auch die Bereitschaft tatsächlich da ist, sich drauf einzulassen und mal sozusagen zu gucken und daran zu arbeiten an dem Problem, dann fände ich eine Therapie auf jeden Fall sinnvoll. Das muss ja nicht, also nicht alle Therapien sind Langzeittherapien. Ja, manchmal kann man auch in 10 Stunden eine Menge regeln oder klären. Und es ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut, wenn Kinder und Jugendliche auch die Erfahrung machen, meine Grenzen werden respektiert. Und es gibt Leute, und dann kann man vielleicht auch weggehen und später nochmal wiederkommen. Ja, also das ist ja auch eine Erfahrung, die man dann vielleicht für spätere Leben auch mitnimmt.
Und die Hörerin eben, die hat das auch geschildert, ihre Tochter soll eine Angst- und Stresstherapie durchlaufen. Zumindest wurde ihr das empfohlen. Arne Bürger, Sie sind der Leiter der Institutsambulanz. Ich habe es gesagt, Traumaambulanz der Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Uni Würzburg, Universitätsklinikum Würzburg. Aber für uns noch wichtiger, der Geschäftsführer des Deutschen Zentrums für Präventionsforschung und psychische Gesundheit. Sie haben uns ein Projekt ja schon erklärt. Aber neben Lude gibt es auch noch ein Programm Less Stress. Wie kann ich Stress in der Schule reduzieren? Welche Rolle spielt Schulstress, wenn es eben auch darum geht, psychische Belastungen, psychische Erkrankungen vorzubeugen?
Ja, genau. Also das ist ein Programm, was ja erstmal sehr kurz ist. Es geht nur 90 Minuten mit einer Broschüre, wo wir versuchen, vor allen Dingen über Achtsamkeit und Selbstmitgefühl die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Und das klang heute auch schon in den Diskussionen an. Also ein achtsamer Fokus, ein genaues Hinfühlen und Draufschauen und vielleicht auch gerade bei dem Beispiel, was Sie hatten, zu schauen, was sind denn die Widerstände der Jugendlichen und sich mal anzugucken, wovor da oder was da vielleicht auch für Ängste und Gedanken im Raum sind. Und das probiert man bei Less Stress eigentlich zu machen, weil wir durch ja den Druck, den Zeitdruck, den Mediendruck, den wir haben, häufig nicht mehr so achtsam sind, wie wir das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten waren.
Also das heißt, Sie würden schon sagen, der Stress, den junge Menschen ausgesetzt sind, der hat deutlich zugenommen.
Ja, also das Herr Kölsch hat das auch schon gesagt, die Studienlage weist ja schon darauf hin und jetzt nach der Corona-Pandemie, dass auch so Dinge wie Ukraine-Krieg oder Zinskrise, dass die deutlich mehr Stress auslösen, auch bei den Kindern und Jugendlichen ja und gesellschaftlich auch bei ihren Eltern. Also das kann man systemisch in der Regel ja auch nicht trennen.
Wir sprechen weiter noch darüber, wie man Kindern auch helfen kann, wie man sie unterstützen kann. Immer mehr Kinder sind psychisch krank und Therapieplätze, die gibt es, aber womöglich nicht genug. Was kann man da noch tun, auch als Eltern? Wie geht es Eltern? Wie geht es Kindern? Darüber werden wir weiter sprechen hier in der Lebenszeit und Sie können sich beteiligen. 00800 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen sollten, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Oder schreiben Sie uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir reden dann weiter nach den Nachrichten. 00800 4464 4464, wenn Sie uns erreichen mögen. Und ich sage bis gleich nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und in der sprechen wir heute über fehlende Therapieplätze. Immer mehr Kinder sind psychisch krank. Das ist unser Thema heute. Entschuldigung. Und ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen oder uns auch eine E-Mail zu schreiben. Das haben viele Hörerinnen und Hörer auch gemacht. Da gab es zum Beispiel eine Zuschrift von einer Hörerin, die anonym bleiben möchte. Sie betreut eine junge Frau, die mittlerweile volljährig ist, telefonisch. Die junge Frau ist Muslima. Die Kinder wurden alle geschlagen und werden es auch noch weiterhin. Wohin können sich diese Kinder wenden? Wer hilft ihnen? Sie haben oft die Angst, sich gegen ihren Vater zu wenden. In den Großstädten gibt es bestimmt Hilfe. Aber was ist mit dem Land? Also gibt es auch Anlaufstellen auf dem Land, ist Ihre Frage. Und da klingt auch mit, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, da ist das Tabu, da ist möglicherweise auch die Angst in der einen oder anderen Situation auch etwas größer. Ich weiß nicht, wer in der Runde uns da Unterstützung geben kann, also gerade was die ländliche Infrastruktur angeht. Michael Kölsch, Sie haben eingangs gesagt, wir sind sehr gut aufgestellt in Deutschland, was Therapieplätze angeht. Aber gibt es da möglicherweise eben tatsächlich die Großstadt, wo man eher Hilfe findet und Anlaufstellen als auf dem Land? Ist das noch so ein Ungleichgewicht, was wir hier haben?
Ja, das ist auf jeden Fall so, dass in ländlichen Gebieten die Dichte von Anbietern, sage ich mal so, deutlich geringer ist und sich in den Stadtgebieten einfach höhere Raten von auch Beratungsstellen, Psychotherapie, Kliniken und sonst etwas sich wiederfindet. Seit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, also dem SGB VIII, dem Kinder- und Jugendhilferecht, seit der letzten Reform ist es so, dass Kinder auch ohne Notlage, aber in Notlage schon immer das Recht haben, sich an Beratungsstellen oder an die Kinder- und Jugendhilfe zu wenden und sich beraten zu lassen, anonym, ohne das Einverständnis von Eltern. Und die Kinder- und Jugendhilfe, die ist trotzdem flächendeckend. Jeder Landkreis bietet diesbezüglich was an. Das heißt nicht, dass es in jedem 1000 Einwohner, in der 1000 Einwohnergemeinde dann so etwas gibt. Aber letztendlich ist auch in Landkreisen gibt es Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen. Es gibt auch, und das ist ein wichtiger Punkt, die Nummer gegen Kummer, also auch Telefonnummern, auch Online-Beratung ist eingeführt worden. Und es ist eher das Problem, dass junge Menschen häufig nicht wissen, wie sie an diese rankommen. Also die müssten eigentlich viel, viel mehr für die zugänglich gemacht werden. Also diese Information, dass man sich dorthin wenden kann. Weil es gibt durchaus Angebote, wo man sich eben dann auch anonym hinwenden kann, um sich beraten zu lassen und vielleicht auch diesen Abwägungsprozess, wende ich mich gegen meine Familie, sage ich was, das ist ja für gerade für Jugendliche zum Teil dann sehr, sehr schwierig und auch emotional belastend, also wo sie unterstützt werden können auch.
Und in diesem Fall geht es auch noch um Gewalt, was ja ein ganz, ganz schwieriges Thema auch nochmal ist und ein problematisches. Und wir wissen auch, in der Pandemie hat es da eine Zunahme gegeben. Da gibt es sicherlich nochmal andere Anlaufstellen, die auch ganz, ganz wichtig angelaufen werden sollten, richtig?
Ja, also es gibt ja auch gerade, also wir wissen, dass Mädchen und Frauen häufiger Gewalt erleben als Jungen. Es erleben auch Jungen Gewalt, aber gerade Mädchen und Frauen. Und auch da gibt's ja dann wieder dementsprechende Anlaufstellen, auch Kinderschutzbund. Also von daher gibt es schon etwas und das sollte auch bekannt sein. Ja.
Wir haben noch eine Frage, da geht es um die Therapie an sich und die Frage, wie die Eltern einbezogen werden sollten. Als Lehrerin hat uns jemand geschrieben, als Lehrerin lange pensioniert, ist ihr aufgefallen, dass nicht vorrangig die Kinder, sondern eher die Eltern therapiert werden müssten. Wäre eine Familientherapie dann nicht wirksamer als nur das Kind, das ja immer vom Verhalten der Eltern abhängig ist oder davon beeinflusst wird, zu therapieren? Auch an Sie nochmal, Michael Kölsch, als Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik. Das ist immer lang, ne?
Das ist ein furchtbar lang. Sie dürfen einfach Kinder- und Jugendpsychiatrie sagen.
Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau. Die Eltern einbeziehen. Sie haben auch da schon mal auch erwähnt, wie wichtig das Umfeld auch ist der Kinder und der Jugendlichen in den Therapien, auch wenn es um stationäre Therapien geht. Die Eltern einbeziehen, das würde ja bedeuten, die Kinder erziehen, wenn wir der Hörerin hier folgen.
Nein, also das kann auch Frau Meisel sicherlich noch was zu beitragen. Also die Besonderheit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wie in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ist ja der starke Einbezug von Eltern, weil wir eben nicht die Reparaturwerkstatt oder die Waschstraße sind, wo man danach irgendwie alles heil ist, sondern es geht immer um Dynamiken auch in der Familie. Und je jünger die Kinder sind, desto mehr geht's eigentlich um die Therapie der Eltern oder Beratung auch der Eltern. Und wir haben auch aus der ganzen Evidenz bis hin in die Leitlinien hinein, wissen wir, dass der Einbezug von Eltern etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Das ändert sich natürlich dann mit ein bisschen mit dem Jugendalter, weil da geht's ja auch um Autonomie, Individuation von jungen Menschen. Aber auch da ist es eigentlich, es sei denn, der Jugendliche widerspricht dem dann, geht's auch immer um den Einbezug letztendlich des sozialen Umfelds. Das sind übrigens nicht nur Eltern, manchmal sind es auch Geschwister, manchmal sind es auch Freunde und manchmal ist es auch wichtig, die Schule mit einzubeziehen.
Und das hatte Frau Meisel ja auch hier in der Sendung schon gesagt, dass es auch je nach Alter entsprechend eben wichtig ist, die Eltern mit einzubeziehen oder den Jugendlichen auch alleine in die Sitzung einzuladen. Hatte auch hier fleißig genickt bei mir im Studio. Ich möchte es auch nochmal an Arne Bürger weitergeben, der Geschäftsführer des Deutschen Zentrums für Präventionsforschung psychische Gesundheit ist. Denn das ist ja ein ganz wichtiges Thema, denke ich, auch in der Prävention, dass die Eltern auch eine Rolle spielen, oder?
Auf jeden Fall. Also es bräuchte viel mehr Unterstützung und Programme auch für Eltern. Wir finden aber vor allen Dingen im Bereich der Vorschule und des Kindergartens auch, wo sehr günstig wäre, Programme durchzuführen, weil ja da die Kinder deutlich weniger auch so stabil dann Verhaltensveränderungen umsetzen könnten. Da haben wir das Problem, dass viele gar nicht kommen, auch nicht zu den Elternabenden kommen. Also da braucht es auch auf Elternseite eine höhere Sensitivität, dass sie da auch gefragt sind. Und da brauche ich, ich bin ja selbst Vater, also das ist auch so, da gibt es so die üblichen Verdächtigen, die zu allem kommen und eben leider Familien, die dann nicht kommen, aber die die Hilfe benötigen. Und da ist eben dann schulbasierte Prävention so, dass wir da eben auf die Schülerinnen und Schüler setzen, weil wir da das Problem erkannt haben. Also es gibt leider einige Programme, die auch im Bereich der Elternarbeit gescheitert sind, weil nicht genügend Eltern zusammengekommen sind.
Bettina Meisel hebt den Finger.
Ja, ich kann das unterstützen, was meine Vorredner gerade gesagt haben. Ich erlebe häufig, dass Eltern, wenn sie dann eben über die Probleme, die ihr Kind hat, und in den begleitenden Elterngesprächen dann eben auch nochmal auf ihre eigene Geschichte, auf ihre eigene Art und Weise, wie sie Probleme bewältigen, angesprochen werden und darüber reflektieren und irgendwie so das Gefühl haben, da ist ein wohlschätzender, nicht beschuldigender Rahmen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil Eltern haben natürlich den Wunsch, gute Eltern zu sein und alles richtig zu machen und haben sehr große Angst, so die Mutter ist es schuld oder der Vater ist es schuld. Aber wenn das nicht passiert und sie merken, naja, das hat was auch mit mir zu tun und wie ich meine Vergangenheit bewältigt habe. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass durchaus auch Eltern bereit waren, selbst nochmal in Therapie, also oder erstmals in Therapie zu gehen, wenn man, wenn die auch den Zusammenhang sehen, dass tatsächlich die eigene Bewältigung und Aufarbeitung von Konflikten und Problemen was ausmacht für die Kinder. Und dass das ebenso nicht nur über Psychoedukation geregelt werden kann, sondern dass es tatsächlich so ganz tief verankert ist in der Art und Weise, wie ich mit dem Kind umgehe. Also wenn ich ein Kind zum Beispiel aus Angst, vielleicht auch weil mir selber was passiert ist oder weil ich selber ängstliche Eltern hatte, immer zum Beispiel zur Schule fahre und es gar nicht das Erlebnis hat, dass es das selber kann, ja, dann ist es natürlich klar, dass später zunehmend irgendwie dieses Selbstvertrauen auch nicht aufgebaut wird. Weil erstmal müssen auch die Eltern so ein Stück entwicklungsangemessen und nicht übertrieben, aber sie müssen ein Stück Vertrauen haben und das Kind auch fördern, Aufgaben selbst zu übernehmen. Und das wäre so ein Beispiel.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Jürgen Topp, der uns aus Geilingen angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Topp.
In die Runde. Ja, das passt ganz gut. Das kann ich direkt anschließen, weil meine Prognose oder meine Gedanken sind dazu, eigentlich sind die Kinder gesund. Sie kommen ja eigentlich gesund auf die Welt und erleben dann aber diese Umwelt. Und erleben sie natürlich als erstes die Eltern. Und ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, da muss man ein bisschen suchen. Da kann man natürlich Programme aufsetzen. Aber wie Sie, der eine Herr schon sagte, wenn die Eltern dann nicht kommen, dann ist das ein Problem. Also und da kann man ja nur an das Bewusstsein der Eltern appellieren, dass sie Ängste wie zu Corona oder Krieg und so weiter, dass sie das nicht an die Kinder weitergeben. Es wird heute so viel ausdiskutiert, schon vor den Kindern. Man kann dann da einfach zu wenig zurückhalten. Und ich spreche jetzt vor allem das erste Jahrzehnt an von den Kindern. Was man da kaputt macht, glaube ich, kann man später sehr, sehr schwer wieder heil machen. Ich denke da an, dass an den Kindern schon so viel herangebracht wird. Ich erlebe da ein Kind, was schon frühzeitig mit einer Box aufwächst, wo sie auch jetzt damit einschläft, noch mit sechs, ja. Und das ist dann diese Ersatzgeschichte, also eine Box, wo er Lieder hört oder wo dann auch Geschichten erzählt werden, dass sie wenn das kennen. Und das ist einfach ein Drama. Es wird leider viel zu wenig mit den Kindern auch gespielt. Die Fantasiekräfte entschwinden. Die Kinder haben nicht können nicht mehr. Sie buddeln viel lieber, als dass sie irgendwelche anderen Dinge machen. Das Spielzeug ist nicht mehr für die Kinder gemäß. Diese Barbie-Puppen oder die anderen technischen Spielzeug geben überhaupt keinen Raum mehr für Fantasie. Und wenn man die Schule betrachtet, die Kinder, also das ein Kind, wo ich dran denke, freut sich überhaupt nicht auf die Schule, möchte lieber im Kindergarten Geschichten hören, Fantasie entwickeln und muss jetzt kleine, schon in der ersten Woche Zahlen in kleine Kästchen schreiben. Also es ist einfach was vorgegeben und also es fehlt viel mehr, weniger wird Fantasie. Und wie gesagt, die Kinder werden dann auch frühzeitig daran geführt, schon an das Handy, ja, dass man auch Sicherheit geben kann. Ich weiß, Sie wollen mich gleich unterbrechen, ich bin nur gleich fertig. Ich weiß von jemandem, der sagt, ja, mit 7, 8 gekriegt dann das Handy, dann weiß ich, wo es ist und so weiter. Also das ist ein Drama. Und eigentlich, ja, durch Familienprobleme, Scheidung, Eltern, Trennung. Und da liegen die Dramen ja sehr viel näher. Und die Eltern haben auch nicht mehr, können auch nicht mehr auf die Kinder so eingehen, wie früher jetzt noch. So, jetzt bin ich fertig.
Ich danke Ihnen aber dennoch für den Einwurf, der ja ganz, ganz viel beinhaltet hat. Und aber wenn ich das zusammenfassen darf, ganz kurz, ist, dass Sie sagen, die Kinder dürfen nicht mehr Kinder eigentlich auch in dem Sinne sein, dass sie fern sind auch mal von diesem ganzen Leistungsdruck, von den Krisen, von den Social-Media-Ansprüchen, von den Handys, von all dem, was auf sie einprasselt. Und sicherlich ganz wichtig für die Entwicklung, auch mal wirklich frei zu sein. Ich habe mitbekommen, dass mehrere unserer Gäste sich zu Wort melden wollen würden. Michael Kölsch vielleicht zuerst. Was ist da Ihre Idee, wenn Sie das hören, was Herr Topp uns da geschildert hat?
Ja, die erste Idee ist mal, wir tendieren immer alle dazu zu sagen, früher war alles besser und das stimmt einfach nicht, wenn wir uns das anschauen. Und das ist so ein menschlicher Reflex. Es gibt immer wieder durch neue, also früher war es der Adler, die Eisenbahn, der die Menschen krank gemacht hat im 19. Jahrhundert. Und es ist ja nicht so. Also man muss es sehr differenziert sehen. Und ich glaube, es war einiges Richtiges dabei. Das erste Lebensjahr ist extrem wichtig. Wir haben umgekehrt ein hohes Bewusstsein für gesundes Aufwachsen. Und das hat auch die Majorität. Wir haben Gruppen, wo es eher ein Risiko gibt. Und in der Tat ist es so, dass natürlich auch Social Media dann im späteren Lebensverlauf durchaus ein Problem ist. Wir wissen umgekehrt, aber auch für viele ist es trotzdem, die haben auch darüber auch gute Beziehungen und Bindungen. Auch das kann man ändern. Ich glaube, die Mischung macht's. Und deswegen gibt's nicht das Verteufeln von allem. Und es ist nicht alles richtig, sondern die Mischung ist es, glaube ich. Und das ist das, was Eltern letztendlich, und das bekommen ja auch, die Majorität der Eltern bekommt's ja auch hin, muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen, dass man die Mischung macht zwischen dem, was sind einfach neue Lebenswelten, aber umgekehrt auch wichtigen ganzheitlichen Entwicklungsmöglichkeiten und die Balance von so viel gucke ich drauf, aber so viel Freiheit lasse ich dem Kind auch. Und dann gelingt's immer. Und auch zum Beispiel nur noch das als Letztes, Trennung an sich ist auch nicht das Problem. Viel schlimmer sind dauerhafte Streitbeziehungen zwischen Eltern. Eine gut gelingende Trennung, und 40% der Ehen werden heute geschieden, eine gut gelingende Trennung ist per se nicht unbedingt ein Risiko, dass das Kind psychisch krank wird.
Und wenn die Kinder da auch Verständnis für haben können und eben der Streit nicht im Vordergrund steht. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Klaus hat uns aus Görlitz angerufen. Und wenn ich das richtig lese, was mir das Team hinter der Scheibe da aufgeschrieben hat auf dem Bildschirm, auf dem Monitor hier, dann passt das auch ganz gut zu dem, was wir gerade gehört haben. Das Pro und Contra eben auch der neuen Medien. Schönen guten Morgen erstmal nach Görlitz.
Guten Morgen.
Sie sind Beauftragter für Integration und Teilhabe in einem ostdeutschen Landkreis und Sie möchten uns etwas sagen über das Handy und Social Media, nämlich was?
In meiner Arbeit ist es vorgekommen oder kommt vor, dass viele Hilfsprogramme gestartet werden von Initiativen, von Vereinen oder auch von kirchlichen Verbänden. Und die Zielgruppe richtet sich danach aus, dass es Jugendliche sind, die meinetwegen ein schlimmes Elternhaus haben oder ein schlechtes Elternhaus oder vielleicht ein zerrüttetes Elternhaus. Und denen möchte man Beratungsangebote zukommen lassen, Lebensberatung und vielleicht auch identifizieren, brauchen die Kinder und Jugendlichen Therapien. Was mir aufgefallen ist, dass viele Träger versuchen, die Zielgruppe zu erreichen mit den handelsüblichen Medien aus den 90ern mit Flyern oder mit Zeitungsartikeln. Aber ich bin der Überzeugung, es werden viele soziale Medien genutzt. Und warum geht man nicht her und sagt, dann nutzen wir auch diese Medien, um diese Gruppen zu erreichen? Weil die Kinder, die Hilfe brauchen, werden wohl kaum von selbst in eine Beratungsstelle laufen, sondern entweder, weil sie es von jemand anders gehört haben oder über die sozialen Medien, was der Punkt ist. Darüber kann man nämlich die Zielgruppe erreichen, zu sagen, hier ist ein Beratungstelefon, da ist eine Beratungsstelle, geh doch mal dahin. Und dann kann man das auch ansprechend aufbereiten.
Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Wir haben jetzt niemanden in der Gruppe, der bei einer Beratungsstelle arbeitet. Insofern kann ich auch gar nicht beurteilen, ob da tatsächlich in Social Media überhaupt keine Werbung gemacht wird dafür oder keine Informationsquelle existiert.
Doch, wird. Also gerade eben auch Nummer gegen Kummer oder so etwas. Die sind durchaus da sehr aktiv, aber es gibt ja zwei deutsche Zentren für Gesundheitsforschung, einmal für psychische Gesundheit und für Kinder- und Jugendgesundheit, die gerade neu gegründet wurden vom BMBF. Und da wird es auch genau darum gehen, wie kriege ich Gesundheitsinformationen zeitgemäß heute, und zwar seriöse Gesundheitsinformationen und Beratungsinformationen, zeitgemäß an die entsprechenden Altersgruppen. Das wird eine große Aufgabe sein, weil, wie der Hörer gesagt hat, darüber läuft heute Information, darüber wird heute Kontakt aufgenommen. Und deswegen müssen wir uns von unserem trägen System, das wir haben, wo wir vielleicht noch eine Webseite haben oder Ähnlichem, natürlich verabschieden und da auch mit der Zeit gehen und da, wo Kinder und Jugendliche sind, sie auch erreichen.
BMBF, die Abkürzung, die Sie benutzt haben, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir haben einen Punkt noch kaum angesprochen, nämlich die Frage, was heißt das eigentlich für die Kinder und aber auch ihre Familien, wenn eine Diagnose gestellt wird, eine Therapie begonnen werden muss, dann hat das ja oftmals einen Leidensweg, den haben wir hier zum Teil auch schon beschrieben und der ist ja noch nicht sofort zu Ende mit Beginn der Therapie. Bettina Meisel, wie ist das, wenn die Kinder zu Ihnen in die Beratung kommen, und Sie mit denen sprechen, da sind die Eltern, haben wir gehört, auch mit dabei, zumindest bei den jüngeren Kindern. Was erleben Sie da? Was hören Sie da?
Also am Anfang sind die dabei, aber es ist dann schon so, dass ich mit den Kindern auch alleine spreche oder auch alleine spiele, wenn das kleinere Kinder sind. Das ist wichtig, dass die auch so einen geschützten Raum haben. Also ich mache das auch deutlich, dass auch den Eltern erkläre ich, dass es wichtig ist, dass die Kinder das Gefühl haben, hier geht erstmal nichts raus, hier ist ein Freiraum. Und meistens tatsächlich ist es so, dass bei vielen Therapien auch die Symptome sich gut verbessern, relativ am Anfang der Therapie, weil häufig dieser Schritt gegangen wird, jetzt endlich mache ich was, jetzt endlich gehen wir das Thema an. Und damit ist so ein großer Schritt auch für die eben diesen Widerstand zu und tatsächlich zu sehen, hier müssen wir hingucken und hier gibt's ein Problem, aber jetzt sind wir dran. Das, auch wenn es länger dauert hinterher, ist es trotzdem so, dass da erstmal initial gutes Ergebnis ist. Und und dann dauert es eben auch eine Weile, je nachdem, wie stark die Probleme sind oder wie ausgefeilt oder differenziert das Kind schon überhaupt seine Gefühle äußern kann. Das hatten wir ja vorhin auch schon gehört, dass viele gar nicht ihre Gefühle benennen können. Und da geht es natürlich auch um das Vertrauensverhältnis, was zur Therapeutin oder zum Therapeuten aufgebaut wird. Und manchmal ist es auch so ein Unwohlsein, oh, hoffentlich sieht mich keiner, wenn ich in die Therapie gehe. Also manche gehen damit sehr offen um, die finden das auch toll, die erzählen das ihren Freunden, gerade bei den Jugendlichen erlebe ich da eine viel größere Offenheit, tatsächlich zu sagen, ich gehe zur Therapie und das hilft mir. Aber es gibt eben häufig noch Eltern oder auch Kinder, die denen das wichtig ist, dass das jetzt erstmal nicht publik wird. Und da muss man eben auch daran arbeiten, da eine Akzeptanz zu finden, dass es auch okay ist, Probleme zu haben, aber dass man eben daran arbeitet.
Mhm. Ja. Ich habe vor der Sendung mit einer Vertreterin eines Angehörigenverbands gesprochen, die hat mir geschildert, wie schwer das für die Eltern sein kann. Das Kind geht eine Stunde die Woche in Therapie, den Rest ist es aber zu Hause und ist womöglich aggressiv, entweder gegen sich selbst oder auch gegen die Geschwister oder auch die Eltern. Die Belastung ist da zum Teil sehr groß und das macht eben auch was mit der Familie, mit den Geschwistern, auch wenn es darum geht, das nach außen zu tragen. Was hören Sie da?
Also es ist tatsächlich auch manchmal so, dass die zum Beispiel in der Familie die Aggression, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Kindern und Eltern, tatsächlich auch eine Weile größer werden. Also dann geht es darum, wirklich zu gucken, wo ist das Problem, wie kann man anders damit umgehen. Natürlich muss man gucken, wie ist die Belastung, was kann man tun, reicht das aus, reicht einmal in der Woche aus, muss das Kind vielleicht zwei oder sogar dreimal die Woche kommen. Es gibt natürlich, wenn es gar nicht mehr geht, das Miteinander, dann muss man eben auch gucken, ob das Kind vielleicht eine Zeit stationär aufgenommen wird, bei jüngeren Kindern auch mit Eltern teilen. Ja, das muss man im individuellen Fall entscheiden, aber ja, leicht ist das nicht immer. Also es ist nicht nur so, dass alles immer besser wird, sondern tatsächlich gibt es auch Schwierigkeiten oder eben auch unangenehme Themen, die angegangen werden müssen.
Und Sie haben es vielleicht gerade gehört, die Tür ist hier ein bisschen lauter zugegangen. Das war die Kollegin, die mir noch eine Frage auch reingebracht hat, einer Hörerin, die auch gut dazu passt, zu dem, was wir gerade gehört haben, nämlich Hanna Wolf, die schreibt, sie ist telefonisch leider nicht durchgekommen, aber das Thema Scham und Stigmatisierung, das wäre ihr noch ganz, ganz wichtig, dass wir das ansprechen. Konkret, also sowohl für Kinder und Jugendliche als eben auch für die Eltern, kann der Gang zur Therapeutin, zum Therapeuten schwer sein und schambehaftet. Haben wir auch schon kurz angesprochen, dass sich da durchaus was gewandelt hat, haben Sie ja gerade auch schon geschildert. Aber für Eltern zum Beispiel aus der Sorge, bei der Erziehung auch versagt zu haben. Und für betroffene Kinder, die aus Angst eben auch vielleicht denken, nicht normal zu sein. Und die Frage, die sich damit verbindet für unsere Hörerinnen, welche Wege es gibt, damit in therapeutischen, schulischen und gesellschaftlichen Kontexten umzugehen. Vielleicht auch nochmal insgesamt in diese Expertinnenrunde. Michael Kölsch, Sie leiten eine Klinik für Psychiatrie, Neurologie. Da geht es um Kindes- und Jugendalter in den Therapien. Wenn die Kinder zu Ihnen kommen, dann ist ja auch schon eine lange Geschichte, die da vorausgegangen ist und sicherlich auch ein oftmals steiniger Weg. Ist das noch so stigmatisiert und schambehaftet? Wie geht's den Kindern, wie geht's den Eltern damit?
Sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also es ist so, dass es natürlich nicht schön ist, in die Klinik zu kommen einerseits. Wir erleben es zum Beispiel sehr häufig, wenn es wieder aus der Klinik rausgeht. War ich 4 Wochen, 6 Wochen vielleicht teilstationär, war dann vielleicht auch nicht in der Heimatschule oder wir haben schon gehen dann wieder in die Heimatschule während der Behandlung und dann ist es zum Beispiel ganz wichtig, die vorzubereiten, was sage ich denn, wo war ich denn eigentlich? Ne? Also hatte ich einen Beinbruch oder war ich in der Klapse, in Anführungszeichen, sagen manche dann. Mhm. Und das ist, denke ich, ganz wichtig und das ist sehr individuell, wie das die Jugendlichen wünschen. Also generell ist es so, dass wir natürlich auch zu einer gewissen Offenheit letztendlich raten oder auch zum Krankheitskonzept. Also das gehört ja auch dazu, dass man Patientinnen und Patienten ein Krankheitskonzept quasi mit vermittelt. Aber die Erfahrung ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Und was wir wissen, generell ist eine höhere Offenheit da, gerade auch bei Jugendlichen. Was wir aber aus der Stigmaforschung wissen, ist, man beschuldigt sich mehr selber, das nennt man Selbststigma. Die Jugendlichen sagen mehr zu sich selber, sie sind schuld, dass sie krank sind. Und das ist eher eine negative Entwicklung. Also die Offenheit, dass man über Psychotherapie oder über psychische Störungen spricht, ist größer geworden. Aber die Zuschreibung, wo es herkommt, die ist eher negativer geworden. Auch da müssen wir dran arbeiten.
Und ich muss die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Wir haben noch ganz, ganz viele Zuschriften auch bekommen. Und man merkt auch, das rollt jetzt so langsam mehr an. Das ist ein Thema, da rafft sich der ein oder andere doch eher nicht ganz so leicht auf, sich zu melden. Ist aber inzwischen dann doch geschehen. Wir gehen das alles noch durch, werden vielleicht das eine oder andere auch noch beantworten und vielleicht dieses Thema auch noch mal aufgreifen hier in der Lebenszeit, denn ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges. Diese Runde, die verabschiede ich jetzt erstmal, bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Michael Kölsch, bei der Diplompsychologin Bettina Meisel, die eine eigene Praxis in Meerbusch hat, und bei Dr. Arne Bürger, dem Leiter der Institutsambulanz, Traumaambulanz der Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der auch Geschäftsführer des Deutschen Zentrums für Präventionsforschung und psychische Gesundheit ist. Da haben wir auch ein bisschen dran geschnuppert, wie wichtig Präventionsarbeit auch ist. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen einen noch sehr angenehmen Freitagnachmittag. Ich bin Petra Enzminger und sage Tschüss für heute.